Ja, einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Zu Beginn möchte ich uns einen Vers lesen aus Galater 6, der Vers 2. Da heißt es: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was können Lasten in unserem Leben sein? Krankheit, Geldsorgen, Verluste. Man könnte sehr vieles aufzählen, was uns in unserem Leben zu schaffen macht. Der Zusammenhang aus Galater 6 zeigt uns, dass hier die Sünde als Last gemeint ist. Sünden, die wir mit uns herumschleppen, sind eine große Last für uns. Und wir sollten unseren Mitmenschen dabei helfen, diese Last zu tragen. Das fällt uns oftmals schwer, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo doch ja, viele noch nur auf sich gucken. Da ist es doch oft so, dass uns der Nächste oder uns nicht bewusst ist, was unser Nächste gerade für Schwierigkeiten hat oder in welchen Schwierigkeiten er gerade steckt. Doch dieser Vers fordert uns auf, die Lasten unserer Geschwister mitzutragen. Wir sollen dabei helfen, dass unsere Geschwister mit ihrer Sünde fertig werden, dass sie schaffen, diese Last abzulegen. Wir müssen also einen Blick für unsere Geschwister haben. Sie dürfen uns nicht egal sein, sondern es muss uns ein Herzensanliegen sein, sie auf den richtigen Weg zurückzuführen. Und wenn wir dies tun, dann werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Nun möchte ich beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gemeinde, die wir haben, für die vielen Geschwister, die hier sind. Und ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Schuld vergibst, dass wir die Gewissheit haben, ja, dass uns nichts trennt von dir, sondern dass, wenn wir deine Kinder sind, wenn wir an dich glauben, auf dich vertrauen, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen. Dafür danke ich dir. Ja, Herr, und so hilf uns doch, dass wir als Gemeinde doch wirklich wachsen können, dass wir zusammen wachsen können, immer mehr, und dass wir wirklich einen Blick entwickeln für unseren Nächsten, dass wir wissen, in welchen Schwierigkeiten er steckt, welche Lasten er mit sich rumträgt, ja, und dass wir doch wirklich versuchen, unserem Nächsten zu helfen. Ja, Herr, bitte hilf uns doch da, jeden Einzelnen von uns, aber auch uns als ganze Gemeinde, ja, dass wir darin doch wachsen können. Ja, Herr, und so danke ich dir, dass wir hier heute in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen. Du siehst die ganzen Christen auf dieser Welt, wo das nicht so einfach der Fall ist, die unter Verfolgung leiden. Herr, bitte segne sie weiterhin. Ja, und schenk uns ein offenes Herz, dass wir sie nicht vergessen. Ja, und so danke ich dir, dass du heute Morgen hier mitten unter uns bist, und so segne noch diesen Gottesdienst. Amen. Wir hören jetzt auf unser erstes Lied von der Band. Es heißt ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt. Ganz besonders begrüßen möchte ich alle Gäste, die heute hier sind, wenn dann welche hier sind. Und wenn sich ein Gast vorstellen möchte oder wenn sonst jemand einen Gruß weitergeben will, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich alle ganz herzlich begrüßen, die diese Woche Geburtstag hatten. Beziehungsweise es war nur eine Person, und zwar hatte Micha Geburtstag. Von der Gemeinde aus wünschen wir ihm alles Gute und gottesreichen Segen. Er ist ja nicht in Fern, sondern er studiert ja Theologie. Aber wenn ihr ihn seht, dann gebt auch gerne diese Grüße weiter. Ich habe auch noch einen Bibelvers für ihn aus Römer 8, beziehungsweise sind zwei Verse. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, der Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dann kommen wir jetzt zu Informationen aus unserem Gemeindeleben, und da möchte Niklas als erstes was sagen.
Ja, es geht um das neue Gottesdienstkonzept. Da haben wir ja letzte Woche eine Umfrage gemacht und das wird auch klappen. Also die Gruppen sind ungefähr gleich groß. Das heißt, ab nächsten Sonntag wird nicht mehr sortiert nach den Nachnamen, sondern im ersten Gottesdienst wird nicht gesungen ohne Gemeindegesang. Und wer das angekreuzt hat, der geht eben um 10 Uhr in den Gottesdienst. Und im zweiten Gottesdienst um 11.30 Uhr wird gesungen. Und wer das angekreuzt hat, geht eben um 11.30 Uhr dann mit Gesang. Also das startet ab Sonntag jetzt.
Ja, vielen Dank. Unser Kindergottesdienst findet ja auch wieder statt. Und zwar startet er ja schon immer um 10 Uhr. Also können wir die Kinder hier nicht wie gewohnt verabschieden, aber ich möchte trotzdem für sie beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Kinder, die wir hier in der Gemeinde haben. Ich danke dir auch für die Mitarbeiter, die sich jeden Sonntag wieder neu hier etwas für die Kinder überlegen. Herr, bitte segne ihre Zeit und ich danke dir, dass du mit ihnen bist. Amen. Am 22. September, das ist der Dienstag, findet unsere Gemeindestunde statt. Also eine herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder. Und das große Thema werden Taufzeugnisse sein. Beginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr, jetzt am Dienstag. Dann startet auch wieder unser evangelistischer Infostand. Und zwar am Samstag, das ist der 26. September. Und Treffen ist hier um 10 Uhr in der Gemeinde zum gemeinsamen Gebet. Und danach geht man dann gemeinsam in die Fußgängerzone. Auch da eine herzliche Einladung. Man kann da gerne mal mitmachen, mal reinschnuppern. Man kann auch nur zum Gebet kommen. Wer das möchte, das geht auch. Also eine herzliche Einladung um 10 Uhr am Samstag hier in der Gemeinde. Dann lädt der Gemeindehilfsbund ein zu einer Veranstaltung. Das ist auch der 26. Die Veranstaltung beginnt nachmittags um 14 Uhr. Und der Referent wird Michael Kotsch sein. Sicherlich vielen bekannt. Er war ja schon ein paar Mal auch hier bei uns. Er ist ja Bibelschullehrer der Bibelschule Brake. Und das Thema lautet Yoga, Tai Chi, Reiki und Co. sind fernöstliche Heilmethoden mit dem Evangelium vereinbar. Ja, wer da Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Ich meine, im Foyer liegen auch Flyer aus. Und wenn man sonst Fragen hat, kann man gerne Johann ansprechen. Dann einen Termin zum Vormerken. Am 3. Oktober, das ist ein Samstag, wollen wir hier Taufgottesdienst feiern. Beginn ist um 10 Uhr. Beginn ist um 10 Uhr. Dann ist ein Tag später, am 4. Oktober, unser Erntedankfest. Und auch dieses Jahr wollen wir hier den Bühnenbereich schmücken. Das übernehmen Petra und Reinhard Müller. Und wenn jemand dazu etwas spenden möchte, Obst, Gemüse oder ähnliches, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Und der bringt das dann bitte einen Tag vorher, am 3. Oktober, hier in die Gemeinde, unten in die Kellerräume. Und da um 10 Uhr unser Taufgottesdienst beginnt, müsst ihr entweder früh dran sein oder halt dann nach dem Taufgottesdienst die Sachen vorbeibringen. Nachmittags wird dann hier der Raum geschmückt. Auch wenn ihr dazu Fragen habt, sprecht gerne Reinhard oder Petra an. Dann denkt an die Kollekte nach dem Gottesdienst. Wenn ihr rausgeht, draußen im Foyer steht ein Behältnis, da könnt ihr gerne eure Kollekte hineinwerfen. Und dann hören wir jetzt vor der Predigt noch auf zwei Lieder der Band.
Ja, stellt euch vor, macht mal so ein bisschen Kopfkino, wie da ein Mensch um sein Leben rennt. Er rennt um sein Leben, denn es hängt am seidenen Faden. Sein Unglück begann vor ungefähr einem Jahr. Da zweigte er zum ersten Mal heimlich etwas ab. Es handelt sich um einen Sklaven, der da rennt. Und sein Besitzer, ein Mann mit Namen Philemon, der hatte ihm vor einem Jahr die Kasse anvertraut. Und das war natürlich erstmal eine große Ehre für ihn. Er heißt Onesimus. Er ist zum Verwalter eines großen Gutes aufgestiegen und hatte Kontrolle über die Kasse. Es war eine große Verantwortung für ihn, aber eben auch eine große Versuchung. Da war plötzlich dieses ganze Geld und er hat er immer häufiger reingegriffen, was beiseite gelegt. Er konnte dem nicht widerstehen und nun war der Schwindel aufgeflogen. Wenn sowas bei einem Angestellten passiert, dann entlässt man den Angestellten. Wenn das bei einem Sklaven passiert, dann tötet man ihn. Und deswegen rannte Onesimus um sein Leben. Aber wohin sollte er laufen? Da kam ihm der Gedanke, ich muss zu Paulus. Es war vor einem halben Jahr gewesen, da hatte dieser Paulus seinen Besitzer besucht. Und Philemon, sein Besitzer, war danach ein anderer Mensch geworden. Vorher war Philemon unbarmherzig und hart. Und nachdem Paulus ihn besucht hatte, war er weich geworden, barmherzig. Philemon redete damals viel von einem Jesus, der am Kreuz gestorben ist und was das für ihn bedeutet, dass Jesus vergeben hat. Er redete von der Gnade Gottes und das fiel Onesimus jetzt wieder ein, als er um sein Leben rannte. Denn das ist ja das, was er jetzt brauchte, Gnade. Und so drehte er nach Westen in Richtung Ephesus, wo er wusste, dass Paulus wohnte. In Ephesus angekommen, da wandte Onesimus sich an Paulus und sprach mit ihm. Und Paulus hörte sich ruhig an, was er zu sagen hatte. Die beiden sprachen über die Gnade Gottes, über Jesus, wie er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Sie haben um Vergebung gebeten, beide haben die Sünden vors Kreuz gelegt und Onesimus hat sich bei Paulus bekehrt. Und daraufhin sagt Paulus ihm, Onesimus, du musst die Sache wieder in Ordnung bringen. Das kannst du so nicht stehen lassen. Als Christ musst du zurück zu deinem Besitzer und um Vergebung beten. Onesimus war schockiert und hat gesagt, das kann ich nicht machen, der bringt mich um. Da brauche ich nur antanzen und sofort werde ich den Kopf kürzer gemacht. Paulus sagt, nein, das wirst du nicht. Ich weiß, dass Philemon sich verändert hat und ich werde dir einen Brief mitgeben. Ein Brief, wo ich Philemon bitten werde, dir zu vergeben. Und so ging Onesimus zurück zu seinem Herrn mit einem Brief von Philemon. Und diesen Brief gibt es tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, der befindet sich in euren Bibeln. Der ist so klein, dass wir ihn häufig übersehen. Wir beschäftigen uns mit Römerbrief, Philipperbrief und so. Aber es gibt den Philemonbrief, geschrieben von Paulus an Philemon. Und die Geschichte, die hinter diesem Brief steckt, die habe ich jetzt so ein bisschen ausgeschmückt, das gebe ich zu. Darum gebe ich euch jetzt nochmal die harten Fakten, also das, was wir aus der Bibel sicher wissen, wie dieser Brief zustande gekommen ist. Es gab eben diesen reichen Gutsbesitzer mit Namen Philemon, ein reicher Mann, wahrscheinlich aus Kolosse, ja, höchstwahrscheinlich. Und der hat sich bei Paulus bekehrt, das wissen wir. Und der Philemon besaß einen Sklaven, also er besaß natürlich mehrere Sklaven, aber eben einen mit dem Namen Onesimus. Und in der Tat, wie berichtet, dieser Onesimus ließ sich irgendwas zu Schulden kommen. Ich habe jetzt gesagt, er hat in die Kasse gegriffen. Das wissen wir nicht genau, das steht in dem Brief nicht, aber es war auf jeden Fall etwas, was dazu führte, dass sein Herr Philemon so sauer war, dass er Onesimus töten wollte. Und darauf floh eben dieser Onesimus zu Paulus und hat sich bekehrt. Und Paulus schickt ihn zurück zu seinem Herrn mit dem Philemonbrief, den ihr in euren Bibeln habt. Dieser Brief hat eine klare Botschaft. Paulus sagt in diesem Brief, du, Philemon, musst vergeben. Es ist Privatpost, könnte man sagen, ein direkter Brief an Philemon, aber er steht in deiner Bibel. Warum steht er in deiner Bibel? Weil Gott dir genau das Gleiche sagen möchte. Du sollst vergeben. Darum ist er in deiner Bibel. Tja, da staunte der Philemon wohl nicht schlecht, als plötzlich sein entlaufener Sklave wieder vor ihm stand, hat überall gesucht, nichts gefunden. Und plötzlich kommt er von alleine zurück. Keine Entschuldigung, sondern nur ein Brief in der Hand. Und Philemon beginnt nun diesen Brief zu lesen. Ich lese ihn euch nicht ganz vor, weil das ein bisschen zu lange wäre, sondern ich gebe euch eine Inhaltsangabe von diesem Brief. Paulus beginnt diesen Brief mit der üblichen Weise, wie es damals war, dass man sich vorstellt und dass man dem Empfänger des Briefes Glück und Segen wünscht, dass man die gemeinsame Freundschaft betont. Und dann schreibt Paulus in Vers 6 des Briefes, und meine Bitte an Gott ist, der Glaube, an dem du, Philemon, Anteil hast, möge sich bei dir dahin auswirken, dass du all das Gute erkennst, das unter uns im Blick auf Christus und zu seiner Ehre jetzt zu tun ist. Also ihr merkt, der Paulus verklausuliert das so ein bisschen. Macht man ja manchmal so, wenn man ein schwieriges Anliegen hat, was nicht so ganz einfach ist, dann kommt man nicht so direkt damit vor, sondern sagt das so ein bisschen verklausuliert. Er sagt hier, ich bete darum, dass dein Glaube sich auswirkt, dass du jetzt in dieser Entscheidung nicht einfach nur auf dein Gefühl hörst und was dein Zorn dir sagt, sondern dass der Glaube hier maßgebend ist, dein Glaube, den ich dir gebracht habe. In Vers 8 kommt er dann auf den Punkt und sagt, deshalb möchte ich auch nicht von meiner Vollmacht Gebrauch machen. Ich könnte dir ja unter Berufung auf Christus einfach befehlen, was du zu tun hast. Aber um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Ich, Paulus, als dein Mann von, als ein Mann von Alter und Autorität. Dazu jetzt auch noch ein Gefangener für Jesus Christus. Ich bitte dich für meinen Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt habe, das heißt zum Glauben geführt habe, für Onesimus. Also er sagt, ich möchte bitten für deinen entlaufenen Sklaven, der an dir schuldig geworden ist. Das ist mein Anliegen. Weiter berichtet Paulus dann, wie Onesimus zu ihm gelangt ist und sich bei ihm bekehrt hat. Und dann fordert er Philemon auf, nimm deinen Sklaven wieder auf, aber nicht als einen Sklaven, sondern als einen lieben Bruder. Er ist jetzt ja auch in Christus, er ist dein Bruder. Nimm ihn auf als einen Glaubensbruder. In Vers 18 schreibt Paulus dann, wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, dann rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe hier mit eigener Hand, ich werde es dir erstatten. Ich könnte auch sagen, rechne es dir an, denn du bist ja schließlich mir dich selber schuldig. Paulus sagt dir erstmal, wenn es da irgendwas gibt, was du einfach jetzt so nicht übergehen kannst, wenn da vielleicht finanzieller Schaden entstanden ist oder so, ich werde dafür bezahlen. Dann macht er so einen kleinen Seitenhieb und sagt, naja, aber von mir hast du ja das Heil bekommen. Also deine Seele ist praktisch in meiner Schuld, weil ich dir vom Evangelium erzählt habe, also sei mal nicht so knauserig, mein Freund. Tja, da stand der Philemon nun, in der Hand den Brief und im Herzen die Frage, soll ich jetzt vergeben? In diesem Brief drängt Paulus Philemon zu vergeben und so drängt er auch uns. Und wir wollen uns diese Argumente nochmal anschauen, was Paulus denn da in die Waagschale wirft, damit Philemon seinem Knecht vergibt. Weil das gilt auch uns, wenn wir vor Situationen stehen, und da stehen wir häufig im Leben, wo uns Menschen Unrecht getan haben oder wo wir das so empfinden und wo wir vergeben müssen oder wollen oder sollen. Paulus beginnt und sagt, möge dein Glaube den Unterschied machen. Ich lese nochmal Vers 6 vor. Da sagt er, und meine Bitte an Gott ist, der Glaube, an dem du Anteil hast, möge sich bei dir dahin auswirken, dass du all das Gute erkennst, das unter uns im Blick auf Christus und zu seiner Ehre jetzt zu tun ist. Philemon, da ist Gutes zu tun jetzt, zur Ehre Gottes. Paulus meint damit, nimm deinen entlaufenen Sklaven wieder auf. Vergib ihm. Handle nicht so, wie es die Menschen aus der Welt machen, die ihre Sklaven töten würden, sondern vergebe. Paulus sagt, möge dein Glaube den Unterschied machen. Er argumentiert und sagt, ich weiß, Philemon, dass du verletzt bist. Ich weiß, dass dir das weh tut. Aber du bist Christ. Du bist Christ. Du kannst nicht einfach an deinem Zorn festhalten, wie es alle anderen machen. Klar, das ist in der Welt so üblich. Da wird der Zorn festgehalten und dann wird er konserviert. Und wenn er schon gar nicht mehr da ist, wird noch versucht, ihn irgendwie in der Vitrine zu halten, damit bloß man dieses Gefühl hat, ich bin zu Recht zornig. Es geht aber nicht für uns, sagt Paulus. Wir sind Christen, unser Glaube muss einen Unterschied machen. Erkenne das Gute, was jetzt zu tun ist. Christlicher Glaube bedeutet ja, Jesus macht vor und ich mache nach. Wenn wir das jetzt in Bezug auf Vergebung sehen, Jesus hat den anderen immer vergeben. Und zwar radikal bis zum Letzten. Die wahrscheinlich eindrücklichste Szene in seinem Leben ist, wo er am Kreuz hängt, völlig zu Unrecht, unschuldig. Die Mörder um ihn herum, sie verspotten ihn noch, haben null Einsicht. ja, denken überhaupt nicht an Vergebung oder um Vergebung zu bitten. Und er sagt, und Jesus betet zu Gott, Vater, vergib ihnen, denn sie, also meine Peiniger, die mich da angreifen, sie wissen nicht, was sie tun. Ohne dass überhaupt um Entschuldigung gebeten wurde, vergibt Jesus bedingungslos, obwohl er gerade am Kreuz hängt und durch die Boshaftigkeit der Menschen dort stirbt. Jesus macht vor, du musst nachmachen, sagt Paulus zu Philemon. Tja, sagt Philemon, ja, mein Glaube soll den Unterschied machen, okay, aber dieser Sklave Onesimus, der hat mich wirklich gedemütigt. Ich bin zum Gespött der Leute geworden, die lachen über mich, die sagen in der Stadt, haha, der Philemon hat seine Sklaven nicht mehr im Griff, die sind mittlerweile reicher als er und er merkt es nicht mal mehr. Ich bin ein Gespött der Leute geworden. Also für Philemon fällt es nicht leicht zu vergeben, aber Paulus lässt nicht locker in seinem Brief. Er schreibt in Vers 8 weiter. Er sagt, deshalb möchte ich auch nicht von meiner Vollmacht Gebrauch machen. Ich könnte dir ja unter Berufung auf Christus einfach befehlen, was du zu tun hast. Aber um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Damit hat Philemon bestimmt gehadert. Weil Paulus sagt ja hier im Prinzip, naja, unter Berufung auf Christus könnte ich es dir befehlen. Das heißt, Christus fordert von dir Vergebung. Du musst es tun, ist keine Frage. Ja? Wir diskutieren hier um etwas, was du tun musst. Und dann sagt er, naja, aber um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Also du sollst es freiwillig machen. Tolle Wurst, sagt Philemon. Ne? Ich muss es tun, aber ich soll es freiwillig machen. Kurz gesagt, ich muss mich freiwillig entscheiden zu vergeben. Das ist ja paradox. Mag sein, dass es paradox ist, aber es ist genau richtig. Der Satz stimmt hundertprozentig, geistlich gesehen. Und zwar, ich muss freiwillig mich entscheiden zu vergeben. Ich muss mich freiwillig entscheiden zu vergeben. Das stimmt. Vergeben kannst du nur freiwillig. Es geht gar nicht anders. Vergebung muss immer freiwillig kommen. Sonst vergibst du nicht wirklich. Sonst tust du nur so, hältst an deiner Bitterkeit fest. Wenn du die andere Sicht verstehen willst, wenn du deinen Groll loslassen willst, dann muss das aus einem freien Herzen herauskommen. Es geht nur freiwillig. Und trotzdem musst du es auch tun. Warum musst du es tun? Weil du dir sonst den Zugang zu Jesus versperrst. Wenn du an deiner Bitterkeit festhältst und nicht vergibst, egal um was es geht, dann wird diese Bitterkeit wachsen. Und diese Bitterkeit baut eine Mauer auf zwischen dir und Jesus. Man kann sagen, je mehr Bitterkeit sich in deinem Herzen befindet, desto weniger Jesus. Je mehr Bitterkeit, desto weniger Jesus. Das ist ein geistliches Gesetz. Eine kleine Anekdote, eine kleine Geschichte soll das verdeutlichen. Und zwar kennt ihr ja bestimmt dieses berühmte Bild, Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl, eins der bedeutendsten Werke der europäischen Kunstgeschichte, sitzt Jesus mit seinen Jüngern am Abendmahlstisch. Und das hat Leonardo da Vinci gezeichnet. Und da ranken sich viele Legenden um dieses Bild. Und eine besagt, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber sie ist geistlich wertvoll, gibt einen wichtigen geistlichen Punkt. Eine Legende sagt, dass vorher sich da Vinci mit einem Malerkollegen total verkracht hat. Die waren total überkreuzt, haben sich gestritten und gezankt. Und da Vinci sagte sich nun, dem wische ich mal so richtig eins aus. Ich male jetzt hier dieses berühmte Bild oder dieses wichtige Bild und ich werde bei der Person des Judas, wo jeder weiß, das ist der Judas, da werde ich die Gesichtszüge meines Kontrahenten, werde ich da malen. Und dann weiß die ganze Welt hier, das ist der Judas. Das ist dann ein für alle Mal klar. Und so hat das Da Vinci dann auch gemacht, hat er die Gesichtszüge seines Kontrahenten gemalt als Judas. Und anschließend wandte sich dann Da Vinci Jesus zu und wollte Jesus malen, aber es hat nichts funktioniert, nichts klappte. Der größte Maler der Weltgeschichte konnte auf einmal nicht mehr zeichnen. Er brachte das Gesicht von Jesus einfach nicht vernünftig aufs Papier. Er fand keinerlei Zugang zu Jesus. Bis er auf einmal merkte, was da los war. Er malte Jesus mit Bitterkeit in seinem Herzen. Er hat seinem Malerkollegen nicht vergeben und wollte ihm eins auswischen. Er grollte ihm und das hat Leonardo da Vinci blockiert. Als er das gemerkt hat, da hat er seinem Kollegen vergeben und hat natürlich als Konsequenz den Judas umgemalt und dann sich wieder Jesus zugewandt und Jesus gemalt. Das Ergebnis beeindruckt die Kunstwelt bis heute. Es ist eine der bedeutendsten Jesus-Darstellungen der westlichen Kunst. Seine Bitterkeit hatte zunächst den Zugang zu Jesus versperrt. Aber als er vergeben hat, da wusste er wieder, wie Jesus aussieht. Da konnte er sich seine Gesichtszüge wieder vorstellen und hat sie meisterhaft zu Papier gebracht. Darum sagt Paulus, du musst freiwillig vergeben, du musst es tun, weil wenn du es nicht tust, dann weißt du nicht mehr, wie Jesus aussieht. Dann hast du keinen Zugang mehr zu ihm, dann versperrt die Bitterkeit dir den Weg zu Jesus. Tja, Philemon rang mit sich, soll ich vergeben meinem weggelaufenen Sklaven? Da legte Paulus nochmal alles in die Waagschale, um Philemon zu überzeugen. In Vers 18 heißt es, wenn er, also Onesimus, dieser entlaufene Sklave, wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, dann rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit meiner eigenen Hand. Ich werde es dir erstatten. Rückblende. Vor 6 Monaten, da war Paulus bei Philemon zu Gast und da hat Paulus Zeugnis gegeben, was er erlebt hat und wie er zu Jesus gefunden hat. Und er hat berichtet, wie er zunächst ein Feind der Gemeinde war, wie er dabei mitgeholfen hat, dass der Diakon Stephanus gesteinigt wurde, dass er ein Mörder war. Und dann hat er mit Tränen erstickter Stimme erzählt, wie Jesus ihm vergeben hat. Daran muss Philemon jetzt denken und er merkt, wie das Paulus verändert hat. Paulus bittet hier in dieser Situation, dass wenn irgendetwas noch zwischen im Raum steht oder wenn Onesimus irgendwelchen Schaden angerichtet hat, dass er selbst, Paulus, das übernehmen wird. Philemon merkt, dass diese Barmherzigkeit, die Paulus erfahren hat, nun in ihm auch wirksam ist und Paulus seinerseits barmherzig war. Paulus' Grundsatz lautete, wie Jesus mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir. Instinktiv sagen wir ja, wie du mir, so ich dir. Also wenn du mir weh tust, ich tue dir auch weh. Und am besten noch ein bisschen doller, damit du das nicht nochmal machst. Das ist so in unseren Genen drin. Ich zahle dir alles heim. Doch die Bibel lehrt es anders. Die Bibel lehrt, wie Jesus mir, so ich dir. Wer wirklich versteht, ich bin ein Sünder, ich würde in die Hölle kommen, ohne dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Ich bin nicht Christ geworden, weil ich besser bin, sondern weil ich Gnade erfahren habe, weil ich aus reiner Gnade erlöst bin. Wer das versteht, wer versteht, dass Jesus so an mir gehandelt hat, der kann nicht dauerhaft an seiner Bitterkeit festhalten. Jesus hat mir vergeben, darum vergebe ich dir. Ich will dadurch nichts erzwingen. Ja? Manchmal braucht Vergebung Zeit und es ist aus seelsorgerlicher Sicht auch schädlich, das zu erzwingen und zu sagen, das muss jetzt hier aber in 5 Minuten passieren. Wunden müssen erst heilen. Und wenn da Wunden geschlagen sind, die müssen in Ruhe heilen. Und da kann man Gott klagen, da kann man vielleicht auch im Herzen anklagen. Man muss Gott bitten, dass er die Verletzung heilt und das braucht Zeit und das darf auch Zeit in Anspruch nehmen. Aber irgendwann müssen wir uns die Frage stellen, woran halte ich fest? Halte ich fest an meiner Bitterkeit oder halte ich fest am Kreuz? Halte ich fest am Kreuz oder halte ich fest an der Bitterkeit? Habe ich verstanden, dass Jesus mir alles vergeben hat? Ist das wirklich in meinem Herzen drin? Dann muss ich das auch auswirken. Wie Jesus mir, so ich dir. Wenn wir das verstanden haben, dann lasse ich meine Verbitterung irgendwann los. Wie Jesus mir, so ich dir. Jesus hat mir vergeben und darum vergebe ich dir. Philemon blickt von seinem Brief auf. Er sah Onesimus direkt in die Augen. Und wir fragen uns, wie hat er reagiert? Es steht in der Bibel nicht, aber ich vermute, er hat ihm vergeben. Philemon war bekehrt. Philemon hat verstanden, wie Jesus mir, so ich dir. Aber letztendlich ist das ja auch eine Frage, die schon 2000 Jahre zurückliegt. Viel wichtiger ist die Frage, ob du vergibst. Da, wo du bitter bist gegen jemanden, wirst du vergeben. Denn schließlich steht der Philemonbrief ja in deiner Bibel. Es ist ja eine Post des Heiligen Geistes an dich. In diesem Brief, der direkt an dich adressiert ist, heißt es, und ich möchte das nochmal wiederholen, was wir in der Predigt gesagt haben, drei wichtige Punkte. Erstens, möge dein Glaube den Unterschied machen. Du bist Christ und du kannst als Christ nicht so an der Bitterkeit festhalten, wie es die Leute in der Welt tun. Das hängt oder das passt zu deinem Glauben nicht. Das passt nicht zusammen. Dann macht der Brief deutlich, freiwillig musst du vergeben. Es geht nur freiwillig. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Niemand kann sie für dich treffen. Und doch musst du vergeben. Du musst es tun, weil wenn du es nicht tust, dann baut sich eine Mauer zwischen dir und Jesus auf. Es ist ein geistliches Gesetz, dass dann eine Mauer entsteht und du den Zugang zu Jesus verlierst. Darum musst du freiwillig vergeben. Darum lass dich vom Kreuz prägen. Dritter wichtiger Punkt. Schau aufs Kreuz. Wie Jesus mir, so ich dir. Am Kreuz hat er dir alles vergeben. Schau aufs Kreuz und vergebe deinerseits. Wie Jesus mir, so ich dir. Jesus befreit uns von Bitterkeit. Er gibt uns die Kraft zu vergeben. Amen. Lasst uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben. Und wir wollen diese Gebetsgemeinschaft abschließen mit dem Vater unser. Und in diesem Gebet, ihr wisst, gibt es diese wichtige Zeile, vergib mir meine Schuld. Und dann kommt kein Punkt, sondern ein Komma. Wie ich vergebe meinen Schuldigern. Das wollen wir zum Abschluss der Gebetsgemeinschaft ganz bewusst miteinander beten. Jetzt haben wir erstmal eine Zeit der Gebetsgemeinschaft und dann schließen wir das Gebet mit dem Vater unser ab. Wir beten gemeinsam das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf unser Segenslied gemeinsam. Es heißt, sei behütet auf deinen Wegen. Ich möchte euch gerne segnen, bitte steht dazu auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und wir sehen uns nächste Woche. Denkt dran, nicht mehr automatisch um 10, sondern um 10 wird nicht gesungen, um 11.30 Uhr wird gesungen. Je nachdem, was ihr angekreuzt habt, sehen wir uns nächste Woche dann wieder.